Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns in der Predigt heute Vormittag befassen mit einem Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Es geht um die Verse 20 am Ende bis 23. Ich lese aber den Abschnitt von Vers 15 an. Ich denke, ich muss etwas lauter sprechen jetzt, ja, wegen der mangelnden Verstärkung. Ja, ich bin eben kein Whitfield, den konnte man kilometerweit oder meilenweit hören, auch den ehemaligen Direktor der evangelischen Gesellschaft, Pastor Jochums, der brauchte sowas nicht hier, aber unser Eins mit dem schwachen Stimmchen ist darauf angewiesen. Aber ich werde mir Mühe geben. Epheser Kapitel 1 von Vers 15 an. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, also zu allen Gläubigen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Es war noch früh am Morgen, als Gehasi, der Diener des Propheten Elisa, aufstand und nach draußen ging. Sollte er noch etwas schläfrig gewesen sein, dann hat ihn das, was er nun sah, mit einem Male hellwach gemacht. Die Aramäer hatten sich aufgemacht, um Elias gefangen zu nehmen. Und nun war die Stadt von einem großen Heer von Soldaten, Pferden und Kriegswagen umlagert. Man muss sich das einmal vorstellen, ein ganzes Kriegsheer hatte sich auf den Weg gemacht, um einen einzelnen Mann mit seinem Diener gefangen zu nehmen. Kreidebleich läuft Gehasi zurück ins Haus, um Elisa die Schreckensnachricht zu bringen. Verzweifelt ruft er aus: Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Fürchte dich nicht, lautet die ruhige Antwort Elisas, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und dann betet Elisa zu seinem Gott: Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners, so heißt es, und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Eine schöne Geschichte aus dem Alten Testament, aus der wir viel lernen können. Geöffnete Augen des Herzens, das brauchen wir. Geistliche Sehkraft. Und darum betet der Apostel Paulus hier in seinem Brief an die Epheser um geöffnete Augen des Herzens. Wir könnten uns all der herrlichen Dinge in der Natur um uns herum nicht erfreuen, wenn wir nicht sehen könnten. Und so ist es auch mit der Herrlichkeit des Evangeliums von seinem Sohn, vom Sohn Gottes, wenn wir sie nicht mit den Augen des Geistes schauen können. Davon spricht die Bibel immer wieder, von diesem Sehen. Gemeint ist nicht das Sehen mit unseren leiblichen Augen, sondern mit den Augen des Herzens, gewirkt durch den Heiligen Geist. Aufgrund dessen, was geschrieben steht, was wir im Wort Gottes vor uns haben. Die Geschwister in Ephesus hatten den Heiligen Geist empfangen, als sie gläubig wurden. Jetzt betet Paulus um den Geist der Offenbarung und der Weisheit, damit sie Gott besser kennenlernen, damit sie besser erkennen und sehen, wer Gott eigentlich ist, und um geöffnete Augen des Herzens, damit sie wissen, welch eine Kraft in ihnen wirksam ist, die sie glauben, die Kraft des auferstandenen Herrn und die Kraft des erhöhten Herrn. Das ist eine erstaunliche Kraft, die der Gemeinde Jesu zur Verfügung steht. Schon allein die Tatsache, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind, ist ein Wunder der Gnade und der Kraft Gottes. Und wenn sie dann im Glauben erhalten worden sind, dann, so möchte man sagen, ist das beinahe noch ein größeres Wunder. Die Kraft Gottes, die Kraft des erhöhten Herrn, des auferstandenen und erhöhten Herrn durch den Heiligen Geist ist nötig, damit Menschen im Glauben bleiben, damit sie nicht abfallen von Gott, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Also alles ist darauf zurückzuführen, dass die Kraft Gottes in Christus Jesus in uns wirksam gewesen ist, beziehungsweise ständig in uns wirksam ist. Die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, und die Kraft, die ihn eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel, zur Rechten Gottes im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, nicht allein in der sichtbaren Welt, sondern auch in der zukünftigen. Das heißt, in der unsichtbaren Welt. Und alles hat er unter seine Füße getan. Das alles wollen wir dick unterstreichen. Und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Gemeinde ist sein Leib, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das sind gewaltige Worte, ganz kompakt hier ausgedrückt vom Apostel Paulus. Die Fülle des, der alles in allem erfüllt, das ist die Gemeinde Jesu als Leib Christi. Welch eine Kraft ist da in uns wirksam. Und darüber wollen wir heute Morgen ein wenig nachdenken, zumal wir in der vergangenen Woche das Himmelfahrtsfest gefeiert haben, das heißt also die Thronbesteigung unseres Herrn Jesus. Wir sollten nicht dabei stehen bleiben, darüber zu klagen, dass man aus Christi Himmelfahrt, aus seiner Thronbesteigung, einen sogenannten Vatertag mit all den damit verbundenen Saufgelagen gemacht hat. Das Seufzen über diese Zustände in unserem Volk, über diese ganze notvolle Entwicklung in unserem Volk, hat sicherlich auch seinen Platz. Wir denken an das, was wir im Propheten Hesekiel im 9. Kapitel lesen. Da bekommt ein Engel den Befehl von Gott, durch die Stadt Jerusalem zu gehen und diejenigen zu kennzeichnen, die unter den ganz notvollen, gottlosen Zuständen in dieser Stadt leiden, die darunter seufzen. Ich lese uns das mal. Hesekiel Kapitel 9. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Tempels am Hause. Und der Herr rief dem, der das Kleid von Leinwand anhatte, also diesem Engel, und das Schreibzeug an seiner Seite, und sprach zu ihm: Geh durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Zu den anderen Männern aber sprach er, so dass ich es hörte: Geht ihm nach durch die Stadt und schlagt rein, eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und keinen verschonen. Er schlagt Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt alle tot. Das ist das Gericht Gottes über die Bewohner Jerusalems. Aber die das Zeichen an sich haben, von denen sollt ihr keinen anrühren. Die das Zeichen an sich haben. Und wir wissen nicht, was das für ein Zeichen gewesen ist. Auf jeden Fall konnte man die einen von den anderen unterscheiden, die Gottesfürchtigen von denen, die ein gottloses Leben führten. Und diejenigen, die ein gottesfürchtiges Leben führten, die seufzten unter den Umständen, unter den gottlosen Umständen in Jerusalem. Und das ist auch bei uns immer wieder der Fall, dass wir klagen über die notvollen Umstände in unserem Volk, dass man beispielsweise aus dem Himmelfahrtsfest, aus der Thronbesteigung Jesu den Vatertag gemacht hat. Mit Himmelfahrt kann kaum noch jemand etwas anfangen in unserem Volk, aber Vatertag, da weiß man sofort Bescheid. Und das darf uns auch nicht egal sein. Es ist wichtig, dass wir darunter leiden. Und so wird es auch von Lot im 2. Petrusbrief gesagt, dass er litt unter den gottlosen Werken der Bewohner Sodoms und Gomorras. Ich lese uns das einmal aus dem 2. Petrusbrief. Und er hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt. Da wissen wir auch, was kommen wird, ja? Was hier bei uns kommen wird. Erst ein starkes Europa und dann kommt der Untergang über das Babylon der Endzeit. Und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden, und hat den gerechten Lot errettet. Lot wird also hier als gerecht bezeichnet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Er musste das mit ansehen, ja. Er konnte dem nicht ausweichen. Nun, sein Weg nach Sodom und Gomorra war kein guter Weg, aber jetzt war er nun mal dort. Und jetzt musste er miterleben, welch ein gottloses Treiben dort in der Stadt stattfand. Und er litt darunter. Er musste das mit ansehen. Nicht wahr? Wir müssen auch manche Dinge mit ansehen. Es gibt manche Dinge, die können wir vermeiden. Da halten wir uns davon fern. Das muss man sich nicht unbedingt ansehen. Aber es gibt manche Dinge, die können wir nicht vermeiden. Die sind einfach da. Wir leben in dieser Welt und haben damit zu tun. Ja, und wir seufzen darunter. Das darf man nicht einfach so abschieben und sagen, wir sind alle nur fröhlich, immer nur fröhlich. Alle Tage Sonnenschein, so nicht. Aber wir brauchen auch die Balance, dass wir nicht uns durch die notvollen Umstände manchmal in uns und auch um uns herum niederdrücken lassen, deprimieren lassen. Sondern wir brauchen auch immer wieder diese große Freude an der Herrlichkeit unseres Gottes in Christus Jesus. Es ist nicht verkehrt, wenn uns die antichristliche Entwicklung in unseren Tagen Not bereitet. Es wäre seltsam und es wäre ein äußerst bedenkliches Zeichen, wenn das nicht der Fall wäre, wenn uns das alles egal wäre, Hauptsache uns geht's gut, wie das um uns herum aussieht, auch in der Entwicklung, in der geistlichen Entwicklung in unserem Lande, es ist uns völlig egal. Es wäre ein sehr, sehr bedenkliches Zeichen und doch dürfen wir darüber die Freude an unserem herrlichen König und an seiner Macht und Herrlichkeit nicht verlieren. Das ist ganz wichtig. Ja, das sollte sogar überwiegend sein. In der Apostelgeschichte wird uns das Geschehen der Himmelfahrt Jesu, seiner Thronbesteigung berichtet, ein geschichtlicher Bericht, Apostelgeschichte Kapitel 1. Und als er das gesagt hatte, als der Herr Jesus das gesagt hatte, nämlich ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Wahrscheinlich diese Schechina, nicht eine normale Wolke, die wir am Himmel sehen können. und nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, Engel, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der da heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Diese Himmelfahrt Jesu oder das, was sich dann in der unsichtbaren Welt abspielte, in der Himmelswelt abspielte, das dürfen wir uns nicht allzu nüchtern vorstellen. Auch diesen geschichtlichen Bericht, man liest das, ja gut, das ist etwas, was uns dann wenig berührt in unseren Herzen, geschweige denn, dass es irgendwelche Emotionen in uns weckt. Das ist einfach für uns manchmal nur ein nüchterner Bericht, aber was sich da abgespielt hat in der Himmelswelt, welch eine Herrlichkeit da offenbar geworden ist, das entzieht sich oftmals unserer Kenntnis. Der bekannte Erweckungsprediger Hofacker, den ich hin und wieder mal erwähnt habe in den Predigten, hat versucht, uns in malerischen Worten dieses gewaltige Geschehen der Himmelfahrt nahe zu bringen. Da sagt er in einer seiner Predigten, oh, was wird für ein heiliger Jubel durch aller Himmel entstanden sein, als der ewige Sohn aus der Fremdlingschaft wiederkam, als der Versöhner der Menschen in Menschengestalt unter die staunenden himmlischen Heerscharen eintrat, als der Sieger auf Golgatha, als der Überwinder des Todes, des Teufels und der Hölle, als der Erbarmer und Liebhaber der gefallenen Kreatur, der gesamten Schöpfung, als der Mittler zwischen Gott und den Menschen, als der, der rufen konnte, es ist vollbracht. Wie werden sie ihn empfangen haben? Was wird in dem ganzen großen himmlischen Geisterreich unter den tausendmal tausend für eine ehrerbietige Tiefe zum Staub beugende Stille geherrscht haben, als der Fürst des Lebens mit dem Zeichen seiner Schlachtung nahte und zum Vater sprach, jetzt kommt ein Zitat aus dem Alten Testament, siehe, hier bin ich und hier sind die, die du mir gegeben hast. Ich habe dein Werk vollendet. Und als nun der Vater zu dem Sohne sprach, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Herrsche unter deinen Feinden. Dein Volk soll dir nun nach deinem Siege williglich opfern, in heiligem Schmuck. Deine Kinder sollen dir geboren werden wie der Tau aus der Morgenröte. Ich habe geschworen und es wird mich nicht gereuen, du bist ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks. Das heißt, dein Opfer ist mir wohlgefällig, es soll gelten für die ganze sündige Menschheit. Nun, wenn wir das so hören, dann wird es uns sicherlich einsichtig sein, dass es in der himmlischen Welt bei der Thronbesteigung Jesu nicht weniger feierlich zugegangen ist, als bei der Krönung eines irdischen Herrschers. Alles Irdische ist ja nur ein ganz, ganz schwacher Abglanz der himmlischen Welt, der himmlischen Herrlichkeit. Überhaupt stellen wir uns die Himmelswelt viel zu steril vor, viel zu eintönig, viel zu langweilig. Falls wir überhaupt darüber nachdenken, ist doch unser Ziel, ja? Wenn ihr in Urlaub fahrt, in eine Gegend, in der ihr noch nie gewesen seid, dann macht ihr euch zu Hause schlau, schlagt vielleicht einen Reiseführer auf oder was weiß ich, um euch ein wenig kundig zu machen über das, was ihr jetzt besuchen wollt. Wie ist das? Denken wir überhaupt darüber nach, wo wir hingehen? Welch eine Herrlichkeit das sein wird? Und wir stellen uns das alles viel zu geistig vor. Ich spreche jetzt nicht von geistlich, sondern von geistig. Viel zu steril, viel zu unstofflich. Ein alter Gottesmann hat einmal gesagt, das Ziel aller Wege Gottes ist Leiblichkeit. Da wird alles zum Anfassen sein. Anderer Stoff wird das sein. Ja, der Auferstehungsleib unseres Herrn Jesus ist nicht zu vergleichen mit dem Leib, den er vorher hatte. Mit seinem irdischen Leib oder mit unserem irdischen Leib. Es wird eine ganz neue Materie sein, aber es wird alles stofflich sein. Eine Vielfalt. Es wird wimmeln in der himmlischen Welt von Lebewesen, von Herrlichkeit, von Schönheiten. All das, was wir hier draußen sehen in der Natur, ist lediglich ein schwacher Abglanz dessen, was auf uns wartet. An Herrlichkeit, an Leben, an Vielfalt. Wir sollten hin und wieder mal darüber nachdenken, was das bedeutet, was da auf uns wartet und was wir jetzt schon ein Stück weit im Glauben erfassen dürfen. Darum geht es ja. Das Problem für uns liegt darin, dass man das mit seinen natürlichen Sinnen, mit seinen fünf Sinnen nicht so fassen kann, nicht erleben kann, nicht erfahren kann. Das ist das Problem, ja. Es sind Dinge, die unsichtbar sind für uns. Deshalb brauchen wir ja den Geist Gottes. Deshalb haben wir ja dieses Gebet nötig, das der Apostel Paulus hier niedergeschrieben hat. Das Gebet um geöffnete Augen des Herzens. Damit wir das erkennen, damit das für uns eine Wirklichkeit ist und nicht nur bloße Theorie, sondern dass wir darin leben, dass uns das Herrlichkeit ist. Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Der Liederdichter hat es so formuliert, alles wird ihm untertänig, aber alles ist ihm jetzt schon untertänig und wird ihm untertänig sein. Das wird einmal offenbar sein am Ende der Zeit. Der Apostel Paulus schreibt im Hebräerbrief, jetzt in diesem Augenblick sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Und doch ist es eine Tatsache, die wir im Glauben ergreifen dürfen, dass ihm alle Mächte, wie wir es hier lesen im Epheserbrief, alle Mächte, alle Gewalten, sowohl die bösen Mächte als auch die guten Mächte, irdischer Natur als auch himmlischer Natur, dass ihm das alles unterworfen ist, dass er über allem steht. Jesus steht drüber. Das ist wichtig. Behalten wir das mal. Jesus steht drüber. Es wird also nicht in Brüssel regiert, oder wo auch immer auf dieser Erde, sondern es wird regiert im Himmel. Das, was hier auf dieser Erde geschieht, bestimmt niemand anders als unser himmlischer Vater, als der Herr Jesus Christus zur Rechten seiner Majestät. Niemand anders. Es geschieht in dieser Zeit schon, wenn alles anders aussieht, das, was Gott will und nichts anderes. Das ist doch für Gemeinde Jesu ein gewaltiger Trost, oder nicht? Das ist doch Herrlichkeit. Wenn uns dafür die Augen geöffnet sind, für die Macht und Größe, so beten wir es doch auch. Wir haben uns das ja angewöhnt, nach unserem Gebetskreis das Vaterunser zu beten. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Das ist doch herrlich. Ihm also, unserem Herrn Jesus Christus, ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das für immer und niemand, weder in dieser Zeit noch in der zukünftigen, weder in dieser sichtbaren Welt noch in der unsichtbaren Welt, niemand wird etwas daran ändern können. Es gibt da diese kleine Anekdote, ich erzähle sie nicht zum ersten Mal hier, um den Geheimrat Dr. Duden. Das hat was mit der Rechtschreibung zu tun, ja. Duden ist uns ja ein Begriff, vielleicht haben wir den, nicht den Geheimrat, aber den Duden als Buch in unserem Bücherregal stehen. Hin und wieder muss ich auch mal dazu greifen, um zu sehen, ist das jetzt, wie schreibt man das jetzt eigentlich, ja? So, und da wird diese kleine Anekdote erzählt von dem Geheimrat Dr. Duden oder um den Geheimrat Dr. Duden, den Schöpfer der deutschen Rechtschreibung und um den wohl manchmal, so heißt es hier, etwas eigenwilligen Kaiser Wilhelm II. Dr. Duden wollte bei einer Neuausgabe des Duden, des Rechtschreibbuches der deutschen Sprache, allen unnötigen TH zu einem gewöhnlichen T vereinfachen. So wollte er denn auch am Wort Thron, ich will ja niemanden unter uns fragen, wie man dieses Wort schreibt, ne, Thron, aber jetzt wird es ja klar, ne? So wollte er denn auch am Wort Thron das H streichen. Als nun Wilhelm II. Das Buch durchblätterte und diese Änderung entdeckte, soll er in beträchtliche Wut geraten sein. Er habe, so berichtet die Anekdote, mit roter Tinte an den Rand die Bemerkung geschrieben: An meinem Thron wird nicht gerüttelt. Und so blieb das CH stehen. Nun, wie dem auch sei, auch Wilhelm II. Musste irgendwann abdanken. Nach 30 Jahren Regierung im Jahre 1918, da ging er nach Holland, in die Niederlande, ins Exil. 30 Jahre durfte er regieren, aber dann war sein Regiment zu Ende. Er musste es erleben, dass an seinem Thron gerüttelt wurde, ob er das wollte oder nicht. Und alle Herrscher in der Geschichte mussten das erleben. Irgendwann war ihre Zeit abgelaufen. Und da dürfen wir so dankbar sein und so froh sein darüber, dass der Thron unseres Herrn Jesus Christus für alle Ewigkeit feststeht. Als ich heute Morgen in einem Psalm las, war der 111. Psalm, in den Sprüchen las, in Psalm 111 habe ich auch gelesen, aber in den Sprüchen steht es, da stieß ich auf ein Wort, das deutlich macht, warum denn nun ein Thron feststeht, nämlich durch Gerechtigkeit. Das ist ganz wichtig. Durch Gerechtigkeit, darum steht der Thron unseres Herrn Jesus Christus ewiglich fest, weil er der König der Gerechtigkeit ist, vorgebildet im Alten Testament durch die Person Melchisedeks. Und zwar ewig, da haben wir das Wort, das ich in Psalm 111 gelesen habe. In diesen 10 Versen im Psalm 111 kommt das Wort ewig oder ewiglich 5-mal vor. Ich habe mir meine Konkordanz genommen und habe mal nachgeschlagen. Ewigkeit, ewig, ewiglich. Unwahrscheinlich oft kommt dieses Wort in der Bibel vor. Also hat es doch seine besondere Bedeutung. Neulich sagte ein Arzt zu uns, alles hat mal sein Ende. Das stimmt, alles hat sein Ende in dieser Zeit und Welt. Aber die Herrschaft Jesu hat kein Ende. Und unsere Herrschaft mit ihm und in ihm hat auch kein Ende. Sie besteht ewiglich. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Immer, für immer. Und zwar in einer ganz anderen Qualität, als das in dieser Zeit und Welt der Fall ist. Jesus ist der König der Gerechtigkeit. Deshalb steht sein Thron ewig fest. Und darum hat Gott ihn erhöht, weil er bereit war, sich ganz und völlig dem Willen seines himmlischen Vaters auf Golgatha hinzugeben. In seinem ganzen Erdenleben, aber dann ganz besonders als das große Opfer, das er gebracht hat für unsere Sünden. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Aus der tiefen, tiefen Erniedrigung heraus in die höchsten Höhen, auf den Thron neben unserem himmlischen Vater. Darum steht Jesus drüber und sein Thron steht für alle Ewigkeit fest. Wenn uns diese Herrlichkeit des Sohnes Gottes in Kreuz, Auferstehung und Thronbesteigung offenbart wird, indem Gott uns die Augen des Herzens dafür öffnet, durch sein Wort und durch seinen Geist, dann kommen wir zur Anbetung. Dann geschieht das, was der Psalm ist in Psalm 1 sagt, küsset den Sohn, dass er nicht umkommt, dann beten wir ihn an. Dann tun wir genau das, was die Ältesten vor dem Thron Gottes getan haben. Sie knieten nieder vor dem lebendigen Gott und vor dem Lamm Gottes und legten ihre Kronen, die sie ja von Gott selbst empfangen hatten, wieder Gott und dem Lamm, dem Sohn Gottes, zu Füßen. Genau das tun wir dann. Wir beugen uns vor Gott und legen ihm all das zu Füßen, was wir von Gott empfangen haben. Es ist alles sein. Er hat die Herrlichkeit. Er ist der allmächtige Gott. Das heißt Anbetung. Anbetung heißt nicht, dass wir mal ein schönes Lied singen oder uns in irgendwelche Gefühle da hineinsteigern, sondern Anbetung heißt, dass wir ganz und völlig, ja in Christus Jesus, uns dem lebendigen Gott zu Füßen werfen und ihm alles überlassen, was unser Leben ausmacht. In Christus, sage ich, denn das haben wir nicht von uns. Niemand kann das aus seinem freien Willen heraus. Das können wir nicht. Das können wir nur in Christus, gewirkt durch den Heiligen Geist. Darin wollen wir uns jetzt schon üben, ja? Ihn anzubeten. Vielleicht ist das, was wir jetzt als Zweites betrachten wollen, noch erstaunlicher. Also, Jesus steht drüber. Das ist das Erste. Jesus steht drüber. Über allen Mächten dieser und der zukünftigen Welt. Das Zweite ist noch erstaunlicher, so möchte man sagen. Obwohl das gar nicht mehr zu steigern ist, was wir gerade gehört haben aus der Schrift hier. Es gibt Menschen, die es in der Welt zu etwas gebracht haben. So bezeichnen wir das ja. Aus dem ist was geworden, ja, aus dem ist nichts geworden. Aber aus dem ist was geworden, ja. Der ist hoch aufgestiegen in seiner beruflichen Karriere oder was weiß ich, was es auch immer sein mag. Und manchmal sind wir auch stolz darauf, solche Leute zu kennen, weil wir gerne in ihrem Lichte auch ein bisschen was, ne, an Glanz mitbekommen wollen. So sind wir. Von den anderen distanzieren wir uns, ne? Die möchten wir am liebsten gar nicht kennen, ne? Wenn darauf zu sprechen kommt, mit dem habe ich gar nichts zu tun, ne? Ja, so sind wir. Also es gibt Menschen, die in dieser Welt es zu etwas gebracht haben. Und nun kennen sie plötzlich ihre Spielkameraden nicht mehr. Also die Kameraden, mit denen sie früher als Kinder gespielt haben, die kennen sie nicht mehr. Und auch ihre Freunde, mit denen sie Gemeinschaft gehabt haben, kennen sie auch nicht mehr. Sie kennen nicht einmal mehr ihre Verwandten. Sie haben das alles hinter sich gelassen. Denken nur noch an sich, an ihre Karriere, an das, wozu sie es gebracht haben. Alles andere haben sie hinter sich gelassen. Sie haben vergessen, aus welchen Verhältnissen sie gekommen sind. Ich kannte jemanden, bei dem das zumindest so ähnlich aussah. Ne? Hat offenbar vergessen, wo er herkam oder wo er hergekommen ist. Traurig ist das, ganz traurig. Und das ist nun das Staunenswerte und das Bewundernswerte, dass Jesus seine Gemeinde, die er hier auf dieser Erde zurückgelassen hat, und zwar oftmals in großer innerer und äußerer Armut, an seiner Macht und Herrlichkeit teilhaben lässt. Er hat uns ja nicht vergessen, hat er seine Jünger nicht vergessen, als er zum Himmel fuhr. Im Gegenteil, er hat sie sogar mitgenommen, als sie noch hier auf dieser Erde waren. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Er lässt sie daran teilhaben. Und so lesen wir hier im Epheserbrief folgende Worte noch einmal. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, jetzt spricht Paulus von der Gemeinde, zum Haupt über alles, welche, nämlich die Gemeinde, sein Leib ist. Gemeinde ist der Leib Christi, er ist das Haupt. Wir kennen dieses Bild. Nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt also, die Gemeinde Jesu ist die Fülle Christi. Wir sprechen schon mal davon, dass es notwendig ist, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Das ist richtig, das ist ganz wichtig. Als Mitgekreuzigte und Mitauferstandene sind wir Gefäße des Heiligen Geistes. Gottes Geist will uns erfüllen. Aber die Fülle Christi insgesamt hat auch nur die Gemeinde Jesu insgesamt. Universal, und zwar zu allen Zeiten. Die ganze Gemeinde ist der Leib Christi. Dazu gehören auch diejenigen, die vor uns gelebt haben, ja? Und diejenigen, die noch nach uns leben werden, zum Glauben an Christus gekommen sind oder kommen werden. Dazu gehören alle diejenigen, die zu ihm gehören. Sie sind insgesamt die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. In ihnen wohnt die ganze Herrlichkeit Gottes, auch wenn sich das nach außen hin manchmal bei uns persönlich und auch in unseren Gemeinden ganz anders gestalten mag und ganz anders aussehen mag. Aber es ist so. Paulus sagt das. Dieser Leib Christi ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Im Alten Testament haben wir in der Person des Josef ein wunderbares Beispiel dafür, dass jemand andere teilhaben lässt an seiner Herrlichkeit, so wie das der Herr Jesus, beim Herr Jesus der Fall ist. Er lässt uns teilhaben an seiner Herrlichkeit, an seiner Machtfülle. Das ist groß, das ist herrlich. Darüber wollen wir nachdenken, dafür muss uns der Heilige Geist die Augen öffnen. Und zwar ist es Josef gewesen. Wir wollen uns das mal kurz anschauen hier. 1. Mose, Kapitel 45. Wir alle kennen die Josefsgeschichte. Sie ist so köstlich, diese Geschichte. Ich kann mich immer wieder mal darin vertiefen. Ich finde sie einfach großartig. Und ich hoffe, dass euch das genauso geht. Wir wissen, dass Josef von seinen Brüdern aus Neid und aus Hass verkauft worden ist nach Ägypten. Eigentlich wollten sie ihn ja umbringen, ja. Nur einer der Brüder hat das verhindert. Da haben sie ihn in die Grube geworfen und dann haben sie ihn schließlich an eine Karawane verkauft. Dann ging es ab nach Ägypten, es ging wirklich bergab nach Ägypten, bis hinein ins Gefängnis. Und dann kam der Augenblick, dass Gott ihn erhöht hat. Zum zweiten Mann im Staate, das heißt fast genauso mächtig wie Pharao. Nichts geschah in Ägypten ohne den Willen des Josef. Muss man sich mal vorstellen, aus den tiefsten Tiefen, in die höchsten Höhen, auf den Thron Ägyptens. So, und dann kommt ja die Geschichte mit den Brüdern. Kommt die Hungersnot und in Ägypten, Josef hatte das ja alles vorausgesehen durch die Träume, die ihm Gott eingegeben hatte. In Ägypten gab es Korn, gab es Getreide. Und zwar nicht nur für die Ägypter, sondern auch für andere Länder. Da kamen sie und holten. Und auch Josefs Brüder im Auftrag ihres Vaters. Sie kamen, um in Ägypten Getreide zu kaufen, weil sie Hunger litten. So, und dann kommt es zu dieser Begegnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Sie erkannten ihn nicht. Das ist bewegend, das zu lesen. Lies das einmal zu Hause nach. Und als er sich ihnen dann zu erkennen gibt, da lesen wir hier, der sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und jetzt kommt's. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflüge noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Er sieht die Hand Gottes dahinter. Hinter dieser schrecklichen Tat seiner Brüder erkannte er die Hand Gottes. Und er sagte, das hat Gott gemacht. Und zwar nicht nur, damit ich jetzt in Herrlichkeit leben kann und auf dem Thron Ägypten sitze, neben dem Pharao, sondern um euretwillen, um euch jetzt teilhaben zu lassen an meiner Machtfülle, an meiner Liebe zu euch, um euch zu versorgen. Und dann bekommen sie ja schließlich das beste Land, das beste Weideland in Ägypten, in Gosen. Sie dürfen alle kommen. Der Vater kam auch. Ganz bewegende Geschichte. Das heißt, Josef dachte nicht an sich, er dachte nicht nur daran, dass es ihm gut ging und an seine schlimme Vergangenheit, erfüllt mit Bitterkeit und dergleichen, sondern Josef dachte an seine Brüder, die ihn so schändlich verraten und verkauft hatten. Jetzt ließ er sie teilhaben an dem, was Gott für sie gedacht hat. Ist das nicht herrlich? Das ist doch eine wunderbare Geschichte. Und genau das, jemand hat die Geschichte Josefs als Modell bezeichnet, Modell des Christusweges. Genau das hat der Herr Jesus getan. Er hat den Thron inne, aber nicht nur um seinetwillen, sondern um unseretwillen, um uns teilhaben zu lassen an seiner Herrlichkeit. Deshalb sorgt er für uns täglich. Und das, was wir in Jesus da haben, das ist ja noch viel gewaltiger als das, was die Brüder, die Verwandten damals an Josef hatten. Denn er lässt uns nicht nur etwas zukommen, sondern wir sind eins mit ihm. Wir sind eins mit Christus, denn das Bild, das Paulus hier gebraucht vom Haupt und vom Leib, ist ein Bild der Einheit, der organischen Einheit. In unserem Stellvertreter sind auch wir, wie Paulus dann sagt, einige Verse weiter in Kapitel 2 seines Briefes, in ihm sind auch wir in die Himmelswelt versetzt. Einmal, jetzt schon. Dafür brauchen wir geöffnete Augen des Herzens. Können wir das fassen? Jetzt zu meinen, wir seien nicht mitgekreuzigt der Sünde, hieße zu behaupten, dass der Herr Jesus der Sünde nicht gestorben ist. Daran zu zweifeln, dass wir auferstanden sind zu einem neuen Leben, hieße zu behaupten, dass der Herr Jesus nicht auferstanden ist von den Toten. Und jetzt daran zu zweifeln und das nicht zu glauben und zu fassen im Glauben, dass wir jetzt schon, obwohl wir noch auf dieser Erde leben, in der Himmelswelt uns befinden, dem Geiste nach, hieße zu behaupten, dass der Herr Jesus nicht auf dem Thron sitzt. Denn wir sind doch eins mit ihm. Wir sind vollkommen eins gemacht mit unserem Stellvertreter. Das ist unsere Stellung, die wir haben in Christus. Und jetzt schließen wir daraus, steht der Herr Jesus drüber, steht seine Gemeinde auch drüber. Das ist die logische Folgerung. Ist er der Sünde gestorben, sind wir auch der Sünde gestorben. Ist er auferstanden, sind wir mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Lest das weiter im Kapitel 2 im Epheserbrief. Ist er erhöht, sind wir mit ihm erhöht. Ist er verherrlicht, sind wir mit ihm verherrlicht. Im Schauen werden wir das haben einmal in der Zukunft. Jetzt haben wir es im Glauben. Aber das ist eben die Frage. Erstens, sind uns die Augen dafür geöffnet? Die Augen des Herzens durch den Heiligen Geist, durch das Wort? Ist das für uns eine Wirklichkeit geworden? Und zweitens, rechnen wir damit? Gehen wir damit um? Erfassen wir das immer wieder durch den Glauben, dass wir Anteil haben an dem ganzen Reichtum seiner Gnade, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Machtfülle, an all dem, was in Christus ist? Glauben wir das? Glaubst du das? Gehst du damit um im Glauben? Ist das für dich Wirklichkeit in deinem alltäglichen Leben? Es reicht ja nicht aus, dass wir das hier mal so hören. Erstens reicht das Hören sowieso, das Hören mit diesen leiblichen Ohren, sowieso nicht aus. Das wussten unsere Glaubensväter, das wussten die Reformatoren, da haben sie klar unterschieden. Es gibt ein Hören mit dem äußeren Ohr und es gibt ein Hören mit dem inneren Ohr. Und wenn das nicht hier hineingeht und wir uns nicht durch den Glauben mit dem Wort Gottes, durch den Geist Gottes damit befassen, wenn wir das nicht bewegen in unseren Herzen, hat es keine Auswirkung. Es heißt vom Volk Israel im Hebräerbrief, das Wort, das sie hörten, das Gehörte, Luther hat übersetzt mit Predigt, wörtlich das Gehörte, das verband sich nicht mit ihrem Glauben oder umgekehrt, ihr Glaube verband sich nicht mit dem Gehörten. Und darum, so sagt der Apostel Paulus im Hebräerbrief, und darum, was kommt jetzt? Hatte es für sie keinen Nutzen. Sie gingen nicht hinein in das gelobte Land. Es hatte keinen Nutzen für sie. Du kannst das Wort Gottes hier hören, es hat gar keinen Nutzen für dich. Du hättest vielleicht besser zu Hause bleiben sollen. Es ist sogar gefährlich, das Wort Gottes ständig zu hören und es hat keinen Nutzen, weil sich das Wort nicht mit dem Glauben, mit deinem Glauben verbindet. Oder dein Glaube sich nicht mit dem Wort verbindet, mit den göttlichen Tatsachen hier, die uns hier bezeugt werden in der Heiligen Schrift. Oder mit seinen Verheißungen. Es wäre besser gewesen, du wärst zu Hause geblieben. Denn dein Herz wird mehr und mehr verstockt und verhärtet unter der Verkündigung des Wortes Gottes, wenn das nicht geschieht, worum der Apostel Paulus hier betet. Ihr Lieben, kein Wunder, dass es in der Gemeinde Jesu in unserer Zeit so notvoll aussieht. Ich hoffe, dass ihr überhaupt einen Blick dafür habt, wie notvoll das aussieht in der Gemeinde Jesu. Warum laufen die Evangelikalen nach Rom? Warum fährt der Zug nach Rom? Und sämtliche Evangelikalen, bis auf Ausnahmen, springen auf diesen Zug auf, fahren nach Rom. Wie ist das möglich? Das hat etwas damit zu tun, dass bestimmte Tatsachen, die uns in der Heiligen Schrift bezeugt werden, keine geistliche Wirklichkeit für uns sind und wir nicht tief gegründet sind im Evangelium, in dem, was Gott in Christus getan hat und was er uns bedeutet. Das ist kein Wunder. Der Herr mag uns gnädig sein. Jetzt macht das ganz praktisch. Wir kommen zum Schluss. Es geht darum, das anzuwenden, ja, im Glauben anzuwenden, dass sich das damit verbindet. Mach das ganz praktisch. Es gibt genug Nöte, die du hast, genug Schwierigkeiten, vielleicht auch Menschen, die dir das Leben schwer machen. Das gibt es immer wieder bei den Einzelnen. Dann schreib doch darüber einmal, Jesus steht drüber. Und dann dahinter schreibst du, auch ich stehe in Christus darüber. Ich brauche nicht zu erliegen. Christus erliegt nicht. Also brauche auch ich nicht zu erliegen, denn er ist mein Stellvertreter, ich bin in ihm. Ich stehe drüber. Und zwar nicht in dieser frechen, selbstherrlichen Weise. Ne? Ja, der steht ja über allem. Ne? Nein, in der tiefsten Tiefe der Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit sind wir hoch erhoben in Christus. Ganz hoch erhoben in Christus. So ist es auch mit dem Geist Gottes, wenn er uns erfüllt, erfüllt er uns nicht dort, wo wir meinen, wir seien Superheilige, sondern erfüllt uns da, wo wir es gelernt haben, uns zu beugen und zu demütigen in Christus vor dem lebendigen Gott. Da erfüllt uns der Heilige Geist. Der ist in der Tiefe zu suchen. In den Tälern, da ist der Heilige Geist. Dort am Kreuz, da ist er. Also, ihr Lieben, schreibt es doch mal darüber. Wendet das doch an auf die Verhältnisse. Ich bereite mich ja nicht nur jetzt am Samstag vor auf die Predigt, sondern vorher schon, da kommt mir mal der Gedanke, dann nehme ich mir einen Zettel und schreibe das da drauf, was mir gekommen ist, weil ich sehr vergesslich geworden bin, leider. Muss mir das alles aufschreiben, dann, um dann wieder darauf zurückzukommen. Irgendwann fasse ich das zusammen und dann arbeite ich das aus oder bringe das zu Papier. Und dann kann so ein Samstag wirklich also auch gut laufen und gesegnet sein, was wir so unter Segen verstehen. Es geht einem verhältnismäßig gut. Aber dann habe ich oft die Erfahrung gemacht, irgendwann kommt noch was. Und es kam. War schon Mitternacht, da kam es. Und dann wurde ich erinnert an die Predigt, die ich heute halten sollte. Da habe ich gedacht, so Werner, Jetzt heißt es, das zu praktizieren. Jesus steht drüber. Steht Jesus drüber? Ja, er steht drüber. Hier steht's. Über alle Schwierigkeiten, über alle Gewalten, über alle Gemächte, über all diesen Mächten steht Jesus drüber. Er ist hoch erhoben über all diese Dinge. So, und du, stehst dich jetzt auch drüber? Ja, in Christus stehe ich drüber. Diese Stellung habe ich dann eingenommen. Macht es doch mal so. Tut es doch mal. Fangt an zu danken dafür, dass er hoch erhoben ist. Betet ihn an. Dann wird unser Klagen, unser Drunterliegen verwandelt in einen Lobpreis, in Anbetung, in Dankbarkeit und in Zuversicht und Ermutigung für die folgende Zeit, für die Gegenwart und für die folgende Zeit. Der Herr mag uns dazu Gnade geben, dass wir das auch wirklich tun. Also am liebsten möchte ich euch demnächst fragen, hast du das nun mal wirklich so gemacht? Na, hast du das mal darüber geschrieben? Tut das. Das heißt anwenden. Nicht nur hören, vor allen Dingen nicht nur äußerlich hören, innerlich hören und praktisch anwenden. Ja? So, ich bin absolut mit euch zufrieden. Ihr seid sicherlich gehorsam. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Ach, lieber Herr Jesus, wenn wir dich nicht hätten, wenn dein Blut nicht für uns Sünder räte, wo wollte ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Ja, wir preisen dich und loben dich, unseren großen, herrlichen König, der an uns denkt, ständig an uns denkt, ständig uns liebt, ständig für uns da ist. Und wir dürfen in dir sein und teilhaben an deiner Herrlichkeit, jetzt schon, durch den Glauben. Dafür preisen wir dich, lieber Herr, loben dich, beten dich an und danken dir von Herzen. Amen.